It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Zeitspeise. Diesmal wieder mit dem Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Und nachdem ich jetzt zweimal sogar dran war, ungeplant, darf jetzt mal wieder der Kai ein Thema machen. Und er hat sich ein Thema vorgenommen, von dem ich glaube, dass es ein sehr interessantes Thema werden wird, aber ich weiß es ja noch nicht. Aber Kai, willst du uns denn verraten, über was du uns diese Folge erzählen wirst?
Wir greifen mal wieder einen Themenwunsch auf, diesmal von Becky, aka Genderbeitrag. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Sie hat sich das Thema Hummus gewünscht. Und von mir aus können wir direkt einsteigen ins Thema.
Ja, von mir aus auch.
Gut. Also, wir steigen mal wieder ein. Was überhaupt ist Hummus? Es ist zwar jetzt im Zuge der immer populärer werdenden vegetarischen und veganen Ernährung immer bekannter, auch bei uns. Teilweise bekommt man es auch fertig zubereitet schon in Supermärkten. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Bei Hummus handelt es sich, so wie wir es heute kennen, um ein Püree aus Kichererbsen. Manchmal auch noch aus anderen Hülsenfrüchten. Das gemischt wird mit Tahini. Das ist eine Sesampaste. Also die besteht im Grunde nur aus auch ebenfalls stark zerkleinerten Sesam. Weitere Zutaten der modernen Rezeptur sind Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Knoblauch. Das ist so die Basis, auf die sich, glaube ich, alle beteiligten Länder, und das sind nicht wenige, einigermaßen einigen können. Also wo überall Hummus heutzutage verspeist wird, kommen wir gleich nochmal darum, wenn es um die Frage geht, die wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber wer es erfunden hat. Es gibt noch ein paar Varianten. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf Variationen. Zum einen gibt es dann noch, kann man das fertige Püree dann noch garnieren mit gehackten Tomaten, Gurken, frischem Koriandergrün, Petersilie gibt es manchmal, aber auch so Dinge wie karamellisierte Zwiebeln, gebratene Pilze, ganze gekochte Kichererbsen, dann nochmal extra Olivenöl, das sieht man auch sehr häufig, das liegt auch. Da ist auch die Anrichteweise mit verbunden. Es werden nämlich auch Vertiefungen in dieses Püree hineingerührt. Und in diese Vertiefung wird dann frisches Olivenöl hineingegeben. Dann wird auch noch werden häufig hartgekochte Eier dazu serviert. Paprikapulver, dann Sumak. Das ist ein Gewürz, das aus getrockneten Früchten einer bestimmten Baum- oder Strauchart hergestellt wird. Fuhl, das ist, sind die bekannt als Ackerbohnen, also so grüne, große Bohnen. Oliven natürlich, sauer eingelegtes Gemüse und Pinienkerne und vieles mehr. Auch nicht selten wird dann noch gemahlener Kreuzkümmel über die Paste gestreut oder gleich bei der Zubereitung mit verwendet. Das ist so. Und Hummus wird eben entweder mit Fladenbrot gegessen oder Pitabrot, also diesem dünnen Fladenbrot. Und manchmal wird es eben auch als sozusagen soßige Beilage zu zum Beispiel gebratenem Geflügel, gebratenem Fisch oder auch Falafeln gereicht. So kann man sich, glaube ich, ungefähr ein Bild machen, um was es sich handelt. Wenn man schon mal Kichererbsen gegessen hat, kennt man diesen schönen, würzigen, nussigen Geschmack. Und das ist auch das, was vorherrscht in dem fertig zubereiteten Hummus. Ja, der Name Hummus ist übrigens ganz interessant. Das habe ich heute auch gelernt bei der Vorbereitung. Ist das arabische Wort für Kichererbsen. Und der komplette Name des Gerichts ist eigentlich Hummus Bitaina, was so viel heißt wie Kichererbsen mit Sesampaste. So viel vielleicht erstmal, dass man eine Vorstellung hat, um was es bei dem Gericht geht. Jetzt können wir gleich schon mal ein bisschen herumstreifen überall, wo es gegessen wird. Erstmal rund um den östlicheren und südöstlicheren Teil des Mittelmeerraums. Genannt wird zum Beispiel Zypern. Da ist es sehr beliebt. Aber auch eben in Israel, das ist besonders populär. Aber auch im Syrien, also dem heutigen Iran, dem Libanon und auch in der Türkei ist es nicht unbekannt. Von daher ist es schon sehr weit verbreitet. Was uns natürlich wieder wir wären ja nicht der Zeitspeise-Podcast, wenn wir nicht um den ewigen Streit des Urhebers dieses Rezeptes sprechen würden. Kommen wir mal zum ersten. Ist Hummus ein jüdisches Gericht? Da gibt es Leute, die auf eine Passage referieren aus dem Buch von dem Buch Ruth. Das ist ein Teil der hebräischen Bibel und da heißt es so viel wie, also ich übersetze jetzt mal frei, komm her und esse von dem Brot und dippe es in Hometz. Und Hometz ist jetzt die Behauptung, ist das, was wir heute als Hummus kennen. Aber andere Leute behaupten wiederum, dass Hometz im modernen Hebräisch das Wort Essig bedeutet. Wo man sich jetzt wieder fragen könnte, was das für eine Art Speise sein soll, dass man Brot eben in Essig tunkt. Wobei Essig, glaube ich, auch früher eine andere Bedeutung hatte als heute, also so mehr oder weniger Salatsoße. Da war Essig auch ein größerer Teil der Ernährung. Und man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es deshalb nicht eindeutig. Bibel wäre natürlich schon ein guter Beleg, dass es eben dann ein jüdisches Gericht ist. Aber wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen zum Libanon. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Da hat im Oktober 2008 eine Reihe libanesischer Industrievertreter eine Petition an die Europäische Kommission gerichtet, um Hummus zu einer geografisch geschützten Spezialität erklären zu lassen. Also, dass der Libanon offiziell als Ursprungsland erklärt wird. Allerdings haben sie bis zum Jahr 2009 nach beweiskräftigen Dokumenten für diese Forderungen gesucht. Und dann passierte was ganz Schräges. Dann hat der libanesische Tourismusminister Fadi Aboud im Jahr 2009 beschlossen, dass sie eine andere Strategie angehen, nämlich sie machen einfach den größten Teller Hummus, dass sie in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden und damit alle Fragen einfach aus der Welt schaffen. Das Ziel wurde erreicht. Der Rekord wurde aufgestellt mit einem Teller Hummus, der 2 Tonnen gewogen hat. Als Antwort darauf hat dann eine berühmte israelische Humosia, also so heißen die Imbisse, die sich tatsächlich auf Hummus spezialisiert haben in Israel, dass sie eben einen Satellitenteller gefüllt haben mit einem Durchmesser von 6,5 Metern, der dann am Ende 4 Tonnen Hummus enthielt. Der letzte Streitpunkt in dieser Abfolge haben dann die Libanesen für sich entschieden mit einem Teller von der Größe von 10.452 Kilogramm von Hummus. Das ist gleichzeitig auch die Zahl der Quadratkilometer des Libanons. Seit 2010 halten sie diesen Rekord. Was natürlich jetzt letzten Endes nichts darüber aussagt, ob sie das Gericht erfunden haben, aber sie sind auf jeden Fall sehr leidenschaftlich, was dieses Gericht angeht. Ein amerikanischer Historiker, der sich auf die vor allen Dingen arabische Küche spezialisiert hat, namens Charles Perry, gibt dem Libanon tatsächlich aber auch gewisse Glaubwürdigkeit. Dass das vielleicht doch was an sich haben könnte. Er hat verschiedene Theorien. Eine ist aber eher, dass das Gericht in Damaskus in Syrien erfunden wurde. Seine Begründung ist eben, dass die Art, wie Hummus serviert wird, im ganzen Mittleren Osten, in einer roten Lehmschale mit einer erhöhten Kante stattfindet. Also da wird es serviert und dann wird das Hummus mit einem Stößel kräftig durchgerührt, und zwar so im Kreis, dass eben das Hummus einmal an der Seitenwand hochgedrückt wird und eben auch so eine Furche entsteht. Das hatten wir ja eben schon. Da wird dann oft noch Olivenöl reingegeben. Es ist praktisch, dass man dann mit dem Brot gleich schon so am Rand sich etwas von der Paste abstreifen kann. Außerdem ist es eben auch noch ein Nachweis, dass das Hummus die richtige Konsistenz hat. Also weil es soll nicht zu hart, also nicht zu pastös sein, aber auch nicht zu flüssig. Und das soll wohl der Nachweis sein, dass es so genau richtig ist. Und diese Praxis oder diese Servierweise weist für ihn nach, dass es sich dabei um ein gehobenes städtisches Gericht handelt, nicht um ein Gericht der einfachen Leute. Und darum schließt er daraus, dass das für die türkischen Herrscher in Damaskus wohl zuerst bereitet wurde. Tatsächlich ist der erste geschriebene Beleg für dieses Hummus bi Tahini ein Gericht aus Damaskus ist. Aus dem 18. Jahrhundert gibt es da Quellen, die das bestätigen. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, es gibt ältere Belege. Das kommt immer ein bisschen drauf an, auch welche Rezeptur man dann wirklich als das echte Hummus ansieht. Denn eine sehr bekannte und beliebte These ist eben, dass es aus Ägypten stammt. Da gibt es nämlich in Kochbüchern aus dem 13. Jahrhundert Belege, in einem Buch namens Kitab Wasf al-Atima al-Mutada, Aussprache ohne Gewehr, ist aber arabisch und steht für die Beschreibung bekannter Gerichte. Und da wird ein Gericht beschrieben aus kalten, pürierten Kichererbsen, die mit Essig, eingelegten Zitronen und weiteren Kräutern und Gewürzen zubereitet wird. Da sagen eben viele, wie soll es denn Hummus mit Sesampaste sein, wenn überhaupt keine Sesampaste in dem Gericht enthalten ist und auch kein Knoblauch. Also da wird dann eben daran gezweifelt, weil es eben nicht das Rezept ist, das man heute in dieser Form kennt. Außerdem sagt er, dass es eher typisch war, dass die Ägypter syrische Rezepte übernommen haben in ihre Küche als umgekehrt. Also könnte der Ursprung tatsächlich in Syrien liegen und nicht in Ägypten. Man kann auch noch mal anders herangehen. Also erstmal auch, um zu überlegen, wie alt das Gericht sein kann. Denn zum Beispiel die Zitronen erreichten den Mittleren Osten erst im Jahr 700, während die Kichererbsen tatsächlich eine der ersten Hülsenfrüchte gewesen sein muss, die überhaupt kultiviert wurden. Da spricht man von Jahren, dass sie etwa 10.000 Jahre bereits angebaut werden. Also von daher steht auch außer Frage, dass man vielleicht jemals da den Ursprung erkennen wird, weil Kichererbsen gibt's halt schon super lange, und die Idee, sie zu kochen und dann zu zerrühren, hat nicht so die Schöpfungshöhe, würde man heute sagen. Da kann man sich eher darüber streiten, welche Zutaten noch dazugehören müssen, damit es eben das Gericht ist, um das es heute geht. Genauso beim Knoblauch, der ist so alt wie die ägyptischen Pyramiden oder noch älter, also so lange ist er mindestens bekannt, wenn nicht noch länger. Also man könnte es jetzt an den sozusagen an den Zitronen festmachen. Auch die Tahini, die Sesampaste, wird bereits im 13. Jahrhundert in arabischen Kochbüchern erwähnt und ist vermutlich noch älter. Also
ja, also ich glaube, das Hauptproblem hier ist, dass wahrscheinlich Hummus älter ist als jeder Staat, der zurzeit existiert.
Genau.
Und somit gar nicht, Also wahrscheinlich irgendwie, also wenn man das ganz runterbricht, drei Leute haben sich vor 10.000 Jahren zusammengesetzt, also so wird es wahrscheinlich nicht passiert sein, aber selbst wenn es so passiert wäre, hätten gleichzeitig quasi in einer Küche Hummus erfunden und zufällig sind jetzt diese drei Leute heute irgendwie Vorfahren von Juden, Syrern und Ägyptern. Also kann man, ich glaube, das ist einfach nicht nur, weil man es sich weiß, sondern einfach, weil es schon so alt ist, dass man einfach gar nicht sagen kann, der Erfinder war irgendeiner Nationalität oder Ethnie angehörig oder die Erfinderin, selbst oder wenn es nur eine gäbe.
Man kann es auch anders noch sagen, also so gerade Staaten wie Israel sind ja jetzt auch nicht so alt, sodass man sagen kann, das war eh alles im Fluss, die Menschen in dieser Region waren sowieso sehr viel unterwegs. Dass man das an heutigen Nationalitäten festmachen möchte, hat sich ja kulturelle, politische und auch ja so lokal patriotische Gründe, ist aber, glaube ich, in dem Sinne Blödsinn. Und so findet man in diesen Aufzeichnungen über die Geschichte des Gerichtes immer wieder auch Leute, die sagen, Leute, ihr esst es alle gerne, lasst es doch gut sein dabei. Es wollen halt alle irgendwie für sich beanspruchen, aber letzten Endes zählt doch, dass es einfach ein extrem leckeres Gericht ist.
Genau. Es gibt ja auch einen sehr bekannten Dokumentationsfilm, der den Titel trägt Make Hummus Not War, der halt über die verbindenden Elemente des Hummus und nicht die trennenden Elemente des Hummus spricht. Genau. Also politisch verbindende. Und also wir werden, ich glaube, das wird man nie definitiv sagen können, wer das gemacht hat. Ist ja, also gerade in der Region, alles was, wir hatten das ja auch beim Döner, ist auch Thema beim Gyros, beziehungsweise Gyros, also alles was so in dem griechisch, türkisch, israelisch, arabischen Raum passiert, ist einfach sehr vielen Wandeln unterworfen.
Also den Film Make Hummus Not War hätte ich auch noch erwähnt. Ich habe eben auch noch den Trailer für diesen Film entdeckt. Gesehen habe ich ihn leider nicht, aber da wird dieses Thema nochmal sehr ausführlich dokumentiert. Ist bestimmt ein sehr spannender Film. Wer sich also noch intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann da mal reinschauen. Und Becky hatte mir noch einen Auszug aus einem Buch geschickt. Müsste sie mir auch, glaube ich, nochmal, ich weiß nicht, ob sie die Quelle genannt hatte, das könnten wir nochmal verlinken. Es wird im Zusammenhang mit Hummus und vielleicht auch typisch leider für diese Region rund um Israel dann auch häufig von Hummuskriegen gesprochen. Da wäre einmal eben diese Geschichte mit dem Libanon und diesen Rekordversuchen und auch dieser Petition an die EU-Kommission. Es gibt aber auch einen kleinen Maßstab, ist Hummus, glaube ich, einfach eine Sache, über die man sich gerne streitet, nicht immer auch in so einer verbitterten und ernsthaften Weise. So steht in diesem Buch zum Beispiel auch, dass es unter den Juden in Israel auch üblich ist, dass man sich darüber streitet, welches jetzt das beste Hummus-Lokal ist, also Humosia heißen sie dann, und da kann es also durchaus heiß hergehen und es wird bis ins kleinste Detail gesprochen darüber, warum das jetzt nicht stimmt, was der andere behauptet. Also von daher, man kann natürlich, hat jeder seine Vorlieben über Gewürze, über auch die Konsistenz. Der eine mag es eben etwas feiner, der andere mag es etwas vielleicht, also wie bei der Erdnussbutter auch, ne? Die einen mögen diese creamy, die anderen mögen vielleicht mit so ein bisschen Crunch drin noch. Da gibt es sicher dann auch die verschiedensten Varianten, obwohl die Grundzutaten gleich sind, die dann nochmal ausschlaggebend sind für den Einzelnen.
Ja, ist ja auch, also ich glaube, wir könnten mal eine ganze Folge über so Streitpunkte im Essen machen, also zum Beispiel Haut auf dem Kakao, ja oder nein, ja. Stückchen im Orangensaft, ja oder nein, ich glaube, diese Streitpunkte, wo so zwei verbitterte Seiten mehr oder weniger ernst, meistens hoffentlich sehr spaßig drüber streiten, ist nochmal ein Thema für sich. Also da gibt's ja unendlich viele Sachen, worüber man sich mal beim Essen streiten kann. Also irgendwie auch Leute, die sagen, keine Stückchen im Joghurt oder Stückchen im Joghurt.
Genau. Oder was ich hier neulich mit dem Aristocats vom Sunday Morning Podcast immer wieder scherzhaft aufgreife, ist der Streit über die Frage, ob man auf ein Brötchen mit Nutella, ob man da Butter drunter schmieren darf oder nicht.
Ja, oder ob man überhaupt den Deckel nimmt oder den Boden vom Brötchen lieber.
Ja, sowas auch. Also da kann man, also wenn man sich streiten möchte, und ich denke mal, wenn es halt so scherzhaft ist wie in diesen Fällen, ist es ja auch eine witzige Sache. Also solange das nicht in so einen verbitterten Konflikt ausartet, ist das ja alles cool.
Ich muss mal kurz hier eine Tangente machen. Ich habe heute einen sehr lustigen Podcast über Margarine gehört, wo es darum ging, dass eine Familie aus Wisconsin, die Wisconsin hat eine sehr große milchproduzierende Industrie, und deswegen war der Vater immer sehr gegen Margarine und für Butter. Mhm. Und erst nach dem Tod des Vaters hat die Mutter dem Sohn gebeichtet, dass sie in die beliebten Weihnachtskekse, die sie jedes Jahr zu Weihnachten der Familie backt, Margarine reintut und deswegen die so gut schmecken. Das fand ich sehr schöne Geschichte. Ich werde den Podcast auch verlinken, damit man sich das selber anhören kann. Fand ich auch sehr lustig.
Ja, und da fällt mir ein, in Italien gibt's doch auch die, in Norditalien gibt's die Gerichte mit Butter, weil da eben viel Viehwirtschaft betrieben wird, und im Süden herrscht dann eher Olivenöl vor. Da gibt es sicher auch nicht wenige Streitfälle, was jetzt in irgendein Gericht wirklich reingehört. Es gibt hier noch in dem Auszug, den Becky mir zugeschickt hat, eine kleine Anekdote von Abu Shukri, dem Betreiber eines sehr, sehr beliebten, wenn nicht sogar eines der besten Humosias des Landes, der eines Tages feststellte, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiteres Abu Shukri eröffnet hat mit einem kleinen Schild, das sagte: Wir sind umgezogen. Dies ist der wahre Abu Shukri. Der Newcomer entpuppte sich dann als sein Schwiegersohn, der vorher bei ihm als Kellner gearbeitet hat. Kurz darauf hing dann an seiner Tür das Schild: Wir sind überhaupt nicht umgezogen. Das hier ist das echte Abu Shukri. Und man kann sich vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Es entsteht ein langjähriger und erbittert ausgefochtener Konkurrenzkampf. Die Geschichte nimmt aber, also das Stichwort ist auch hier wieder Humuskriege. Die Geschichte nimmt aber ein schönes Ende. Nach vielen Jahren des erbitterten Streites kam es dann schließlich zur Versöhnung zwischen den beiden. Und daran ist wohl angeblich eine berühmte große Lebensmittelkette im Land beteiligt, weil, also die hat abgepacktes, fertiges Hummus im Supermarkt verkauft und hat da eine Fernsehkampagne damit verbunden und hat dann eben diesen Streit mitsamt der Versöhnung der beiden als Werbekampagne aufgezogen.
Das ist sehr lustig.
Ja, von daher, es gibt immer einen Weg da aus diesen Konflikten heraus. Machst ja gerne auch in den Sendungen so popkulturelle Referenzen. Das wollte ich diesmal auch machen, und da fiel mir aber nur ein, der Film Leg dich nicht mit Sohan ein, mit Adam Sandler, wo er einen israelischen Geheimagenten spielt, der aussteigt, um dann in den USA ein Friseur zu werden. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Szenen, wo eben Hummus eine Rolle spielt, aber dann eben auch in sehr, sehr übertriebener Art. Ich glaube, ich konnte es jetzt nicht mehr überprüfen, dass er das sogar sich in die Haare geschmiert hat. Auf jeden Fall steht immer so eine große Dose Hummus überall rum. Natürlich neben dieser Limonade. Fitzi Bubble, ich weiß es nicht mehr genau, wie die hieß.
Leg dich nicht mit Zohan an, wird auch von Becky immer sehr empfohlen, und ich glaube, ich komme nicht drum rum, diesen Film irgendwann mal auch zu sehen.
Musst
auch wenn
du
er
machen.
Mit Adam Sandler ist.
Ja, ist auch grenzwertiger Humor, weil er dann auf gewisse Weise in seinem Friseursalon die älteren Damen als Kundschaft für sich gewinnt. Aber das führt an dieser Stelle zu weit. Ich schätze mal, da du ja ein sehr, sehr guter Bekannter von Becky bist, hast du auch schon Hummus gegessen, oder?
Ich habe schon sehr oft Hummus gegessen, tatsächlich. Ich habe auch Hummus schon öfters selber gemacht. Ich habe dabei das Rezept aus The Joy of Cooking verwendet, The Joy of Cooking ist ja so die amerikanische Kochbibel. Die hat mir tatsächlich meine Tante, die schon länger in den USA wohnt, mal zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Als ich war bei ihr und dann habe ich dieses große Buch gesehen, fand ich sehr spannend und dann hat sie es mir tatsächlich zum Geburtstag geschenkt. Das ist auch einfach zu machen. Oder relativ einfach zu machen. Man muss halt irgendwie, also wenn man es quasi sehr einfach macht, kauft man halt Kichererbsen in Dosen, die schon voreingeweicht sind. Tut ein bisschen Tahini dazu. Das hält sich ja auch ewig. Also da kann man immer so, also bis man so eine Dose Tahini aufgebraucht hat, gehen da schon ein paar Jahre ins Land. Das ist geil. Also das ist so wirklich so, schmiert man sich auf die Pita oder isst sie einfach nur löffelweise oder macht doch irgendwie ein Fleisch dazu. Das ist wirklich sehr gut. Es gibt auch in Tübingen, wenn man mal in Tübingen ist, ein Restaurant, das oder Bistro oder Stehcafé, das nennt sich einfach nur Kichererbse. Mhm. Und die machen hauptsächlich Kichererbsenprodukte in allen Formen. Also man kann da so einen Teller kaufen, gibt es dann einfach einen Hummusteller, wo sie dir dann so eine Schicht Hummus drauf schmieren und dann kriegst du da irgendwie gegrilltes Gemüse dazu und eine Pita. Die machen auch Falafel-Sandwiches und auch noch andere arabisch-israelische Gerichte. Das ist sehr gut. Ist auch, glaube ich, rein vegan, das Restaurant. Also ist auch ausgezeichnet als veganes Restaurant. Wenn jemand sowas am Herzen liegt, kann ich nur empfehlen. Und ich war am Montag bei der Becky und da hat sie Hummus gemacht nach Rezept von Otto Lengi. Das ist ja anscheinend ein sehr bekannter israelischer Koch, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich kenne nur den Namen und seine Kochbücher. Bei Otto Lengi ist es so, der empfiehlt, dass man am Ende nochmal einen Schuss Eiswasser in den Hummus tut. Mhm. Und das zahlt sich irgendwie aus. Also irgendwas passiert da, dass der Hummus besonders ja so cremig wird und schön so geschmacklich auch sich voll entfaltet.
Mhm. Sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
Aber ich habe gehört, dass bei dir Hummus ja fast schon einen festlichen Charakter in deinem Jahreskreislauf einnimmt.
Ja, zumindest seit 2 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind. Ich hatte es ja am Ende der vorletzten Folge auch schon erwähnt. Gerade eben jene Becky, die ja deren Eltern hier in der Nähe wohnen, wo ich wohne, hat irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir zusammen Hummus machen. Dann ist auch noch der Udo, der Fernsehmüll, im zweiten Jahr dazu gekommen. Also es ist eine wachsende Community, die sich dann hier vor der Weihnachtszeit bei mir trifft. Und dann machen wir Hummus mit eben genau den Zutaten, die ich eben genannt habe, gegrillten Gemüsen, Salaten und allen möglichen anderen Zutaten. Als exotische Ergänzung auch zu dieser Folge habe ich im vergangenen Jahr auch ein Rezept ausprobiert, was ich irgendwo im Internet aufgestöbert hatte, nämlich Schokoladenhummus. Das war das Ganze eben ohne Salz und Knoblauch und so, nämlich dann eher mit Kakao. Und das war ausgesprochen gut. Kann man also, denke ich, auch als veganes Dessert durchaus empfehlen. Werde ich sicher, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch nochmal herstellen.
Ja, ich kenne Schokoladenhummus nur aus den sozialen Medien, wo sich vor allem Israelis und Palästinenser, also die Leute, die aus dem Bereich kommen, sehr darüber aufregen, dass jetzt der Westen Hummus pervertiert.
Ja.
Es gibt ja eine sehr schöne Facebook-Seite, Italians are mad about food, wo sich Italiener über die Pervertierung des italienischen Essens aufregen und vielleicht sollte man da auch mal was machen, Israelis are mad about food. Ja. Also ich glaube, der Schokoladen- bzw. Dessert-Hummus wird noch sehr kritisch gesehen und ist noch nicht in allen Bereichen hundertprozentig akzeptiert.
Ja gut, also wir haben ja in dieser Folge festgestellt, dass gerade Hummus es scheinbar an sich hat, dass man darüber streiten kann oder muss oder will. Ich bin da, weißt du ja mittlerweile auch, sehr offen. Ich sag immer, wenn es schmeckt, dann ist es auch erlaubt. Und ja, aber trotzdem, das ist halt der Preis der Popularität, ne? Das haben wir ja nun bei anderen Gerichten auch schon festgestellt. Mit zunehmender Verbreitung werden die Rezepte vereinfacht oder abgewandelt. Dann gibt's eben die Gourmet-Fraktionen, die das mit den teuersten Zutaten wo gibt zubereiten müssen. Und eben auch die andere Richtung, die einfachen Leute, die das dann mit irgendwelchem Zeug aus dem Supermarkt oder irgendwelchen scheußlichen Zutaten verhunzen. Kann man jetzt kritisch sehen. Ich bin da relativ offen. Ich finde, jeder darf essen, was er oder sie möchte. Aber ich kann es auch verstehen, dass, wenn es gerade so ein kulturelles Flaggschiff ist, dass die Leute aus den jeweiligen Ländern das ungern sehen, wenn sie dann solche Fast-Food-Varianten oder irgendwelche komischen Süßigkeiten daraus entwickelt sehen. Naja, muss man den Mittelweg finden, denke ich.
Gut. Hast du noch was auf deinem Zettel?
Nö. Nur die Frage, was du beim nächsten Mal vorstellen wirst.
Bevor ich das verrate, machen wir noch einen ganz kurzen Feedback-Block.
Gut.
Ja, ich denke damit einfach, ist ja immer am Ende, was wir dann im nächsten Mal machen.
Das stimmt.
Deswegen schiebe ich das noch ein. Es war nicht so viel konkretes Feedback. Natürlich wieder sehr viele Leute, die sich über die Folgen gefreut haben. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr euch freut, natürlich. Weil das bedeutet, dass wir die richtigen Themen ausgewählt haben und sie auch gut vorgestellt haben. Ich möchte hervorheben den Christoph mit F am Ende oder Ed Locke ohne H, der das echte Pumpernickel von der Bäckerei Haverland bei sich im Supermarkt entdeckt hat und gleich gekauft hat und sich ein westfälisches Abendmahl zusammengestellt hat am Aber Arbeitsplatz.
Zum Frühstück.
Zum Frühstück und so wie es aussieht am Arbeitsplatz.
Ja.
Ja, das ist sehr gut. Über solche Bilder freuen wir uns natürlich auch immer. Der Erik, Mr. Eric S., hat auch neulich Schöttbullar gegessen. Und
wegen uns.
Genau, wegen uns. Und es gibt eine immer größer werdende Fraktion, die bei uns spätestens montagsabends digital auf der Matte steht und fragt, wann die nächste Folge doch kommt.
Ja.
Wir können sagen, wir bemühen uns natürlich immer, dass sie montags veröffentlicht wird. Das hat jetzt bei der letzten leider nicht ganz geklappt, weil ich montags bis 1 Uhr nachts im Zug saß und ihr kennt ja das Internet der Deutschen Bahn und Dienstag hatte ich den ganzen Tag Uni und dann war es auch schon auf einmal Mittwoch und ich dachte mir, huch, wo ist die Zeit hin? Und dann habe ich schnell die Folge veröffentlicht. Wir können mal so ganz grob ankündigen, dass wir den Wochenrhythmus jetzt keine 12 Monate im Jahr durchhalten werden und dass es in der Zukunft sogenannte Pausen geben wird. Wir nennen das jetzt einfach mal Staffelpausen, wo wir dann nicht jede Woche kommen, sondern vielleicht mal irgendwie ein paar Wochen nicht senden. Das hat dann einfach organisatorische Gründe und auch wenn wir immer ein paar Folgen hintereinander aufnehmen, ist das doch immer ein sehr großer Zeitaufwand und manchmal lässt sich das einfach nicht arrangieren. Deshalb, wir kündigen natürlich die größeren Pausen auch vorher an, aber bitte erwartet jetzt nicht, dass wir jetzt 52 Folgen im Jahr immer veröffentlichen werden.
Außerdem gibt es Lösungen. TJ beschreibt zum Beispiel, dass er aus lauter Verzweiflung, dass das jetzt am vergangenen Montag nicht geklappt hat mit der Folge, alte Hobbykoch-Podcast-Folgen angehört hat oder eine zumindest. Da habe ich natürlich auch nichts gegen. Da gibt es ja mittlerweile so fast 250 Folgen. Und falls ihr die nicht alle kennt oder einige schon lange nicht mehr gehört habt, könnt ihr da ja mal reinhören.
Ja, sehr schön. Genau, ist ja nicht so, als würden wir anderweitig nicht genug Podcasts produzieren. Und ja, das soll zum Feedback-Blog gewesen sein. Wir bedanken uns auch bei allen Leuten, die uns immer Vorschläge einreichen. Die packen wir immer ganz brav in unser Trello und arbeiten die nach und nach ab. Und
da könnten wir auch noch mal ein paar nennen, ne? Ich schaue mal gerade, ob ich welche parat
habe. Der Ayuvo tut sich da immer mit so einer Sammelbestellung hervor.
Genau. Lapskaus zum Beispiel ist geplant, könnte also bald anstehen.
Der Ayuvo, der kramt auch immer Sachen aus, die ich gar nicht kenne. Zum Beispiel Schlesisches Himmelreich oder Tollatsch. Das sagt mir überhaupt nichts.
Genau. Vestibur bestellt Königsberger Klopse. Ja. Das sei erstmal so exemplarisch genannt, dass wir, um zu beweisen, dass wir bei euch sind, dass wir euch zuhören und dass wir auf jeden Fall auch zusehen, dass wir diese Sachen dann irgendwann behandeln werden.
Genau. Wir arbeiten uns auch an der Liste ab, denn schon in der nächsten Folge wird es wieder einen HörerInnenwunsch geben, nämlich vorgeschlagen von der Vera und dem Karl Backhaus. Klaus, ich sehe ab und zu Karl gesehen, das tut mir leid, Klaus Backhaus,
alles
tut
gut.
Mir leid. Mea culpa maxima. Ich werde über die Kartoffelchips reden. Chipse, Crisps, wie man sie auch in Großbritannien nennt. Genau, die dünn geschnittene Kartoffelscheibe werde ich euch vorstellen in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And if I had friends around to taste my ass.